Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Libyen kämpfen Gegner und Anhänger von Machthaber Gaddafi weiter mit aller Härte um die Vorherrschaft. In einer Nachbarstadt von Tripolis sollen bei einem Angriff von Regierungstruppen mindestens 18 Menschen getötet worden sein. In der Hauptstadt selbst kam es nach dem Freitagsgebet zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Augenzeugen berichten von Schlägereien, Tränengasgranaten und Schüssen. Auch aus dem Osten werden Kämpfe gemeldet, unter anderem um die Hafenstadt Ras Lanuf.
Aufständische, angeblich im Osten Libyens, vorrückend auf die Stadt Ras Lanuf. Geschütze auf Pickups werden in Stellung gebracht, Kämpfe mit Gaddafi-treuen Truppen. Mein Gott, ruft der Mann, Gaddafi greift sein eigenes libysches Volk an. Hier versuchen Aufständische, anscheinend Richtung Westen, Richtung Tripolis vorzurücken. Andere Städte im Osten wie Adj-Dabiya aber müssen verteidigt werden. Es soll Angriffe durch Gaddafis Luftwaffe gegeben haben. Wenn Gaddafi Kampfflugzeuge einsetzt, sollte die Welt, nicht nur die Amerikaner, auch Flugzeuge schicken und ihn erledigen. In Außenbezirken der Hauptstadt Tripolis Gaddafi-Truppen mit Panzern. Nach dem Freitagsgebet war es zu Protesten gegen Gaddafi gekommen. Menschen riefen: Wir demonstrieren, bis das Regime weg ist, dann flog Tränengas. Mit Gewalt versucht das System, den Protest zu unterdrücken. Es soll Verhaftungen, soll Morde an Regimegegnern geben. Unterdessen, berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk, kommen weniger Flüchtlinge als bisher an der Grenze zu Tunesien an. Gleichzeitig beobachten die Helfer, dass auf der anderen Seite der Grenze bewaffnete Gaddafi-Truppen stationiert wurden. Während internationale Hilfe anläuft, gibt es auch das, ein US-Kriegsschiff vor der Insel Kreta. Die US-Marine verstärkt ihre Präsenz im Mittelmeer.
Zur Situation im Osten Libyens, jetzt aus Benghazi, unser Korrespondent Volker Schwenk.
In Benghazi sorgen Meldungen aus Sawia für große Unruhe. Dort sollen heute Gaddafi-getreue Einheiten ein Blutbad angerichtet haben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von mindestens 30 Toten. Solche Meldungen führen hier in Benghazi eher dazu, die Entschlossenheit noch zu stärken der Gaddafi-Gegner. Wir haben heute beobachtet, wie Hunderte von freiwilligen Kämpfern verabschiedet wurden Richtung Westen, schnell ausgebildet, schlecht ausgerüstet und darunter sehr viele junge, auch sehr junge Männer. Sie wollen gegen Gaddafi kämpfen und als Märtyrer sterben. Unterdessen wird hier der Ruf immer lauter, die internationale Gemeinschaft möge mit einem Luftschlag gegen Gaddafi helfen, das Blutvergießen in Libyen zu beenden.
Neue Gewalttaten in der Elfenbeinküste haben international Besorgnis ausgelöst. Der UN-Sicherheitsrat äußerte sich zutiefst beunruhigt und warnte vor einem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs. Frankreich forderte eine UN-Untersuchung zu den jüngsten Menschenrechtsverletzungen in dem westafrikanischen Land. Seit der Präsidentenwahl im November kämpfen dort der bisherige Amtsinhaber Gbagbo und der international anerkannte Wahlsieger Ouattara um die Macht.
Barrikaden in Abidjan. Hier im Stadtteil Abobo haben Milizen des abgewählten Präsidenten Gbagbo gestern eine Frauendemonstration beschossen. Es gab 6 Tote. Jetzt schwören Anhänger des international anerkannten Präsidenten Ouattara Rache. Zu unserer Verteidigung basteln wir Brandbomben. Wir warten nur noch auf Gbagbos Leute und machen sie fertig. Allein in den letzten 24 Stunden kamen in der Elfenbeinküste über 30 Menschen ums Leben, fast alles Anhänger Ouattaras. Nur mit dem Hubschrauber kann der gewählte Präsident seinen provisorischen Regierungssitz verlassen. Das Hotel in Abidjan wird von UN-Blauhelmen geschützt. Ouattaras Machtbasis liegt fernab der Wirtschaftsmetropole im muslimischen Norden des Landes. Seit mehr als 3 Monaten sitzt Amtsvorgänger Gbagbo jeden Versuch aus, ihn zum Eingeständnis seiner Wahlniederlage zu bewegen. Gegenseitige Blockaden treiben den Staat unterdessen immer weiter in den Ruin. Der Süden kann keinen Kakao mehr exportieren, der Norden bekommt keinen Strom geliefert. Und die zerstrittenen Volksgruppen radikalisieren sich. Hier bahnt sich ein Völkermord an. Menschen werden aus ethnischen Gründen umgebracht. 200.000 Menschen sollen in den letzten Tagen aus Abidjan geflüchtet sein. Sie wollen nicht zwischen die Fronten eines immer wahrscheinlicheren Bürgerkriegs geraten.
Der Attentäter vom Frankfurter Flughafen war nach Erkenntnissen der Ermittler ein Einzeltäter. Wie die Bundesanwaltschaft heute mitteilte, hat sich der aus dem Kosovo stammende Mann offenbar im Internet von islamistischer Propaganda zu der Tat anstacheln lassen. Am Mittwoch soll der 21-Jährige, der in Deutschland aufwuchs, vor dem Flughafengebäude 2 US-Soldaten erschossen und 2 weitere schwer verletzt haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
Im Mittelpunkt des Interesses. Bundesanwalt Rainer Griesbaum gibt Details zum Ablauf der Tat bekannt. 2 Soldaten tötete Arit U. vor und in diesem Bus, verletzte 2 weitere lebensgefährlich, so die Ermittler. Noch mehr Opfer gab es nur deswegen nicht, weil eine Hülse in der Waffe klemmte. Neue Erkenntnisse auch zum Motiv des Beschuldigten.
Zum einen gab er an, bei seiner Tätigkeit im Frankfurter Flughafen mehrfach Gespräche amerikanischer Soldaten mitgehört zu haben, die sich vor ihrem Einsatz in Afghanistan mit bevorstehenden Bluttaten gebrüstet hätten.
Konkreter Anlass sei dann ein Internetvideo gewesen, in dem US-Soldaten angeblich ein Haus geplündert und eine Frau vergewaltigt haben sollen. Unter dem Namen Abu Rayyan sei er im Internet aktiv gewesen, habe Foren mit islamistischer Propaganda besucht. Aus Sicht der Ermittler sind solche Seiten gefährlich, weil sie gerade mögliche Einzeltäter zu Attentaten anstacheln können.
Klar wird am vorliegenden Fall erneut, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die auch hier wahrscheinlich tatauslösende dschihadistische Internetpropaganda noch nachhaltiger zu bekämpfen.
Arit U., hier seine Vorführung am Bundesgerichtshof, sei den Ermittlern nicht bekannt gewesen. Solche Anschläge seien kaum zu verhindern, hieß es heute in Karlsruhe.
Wohl eine Einzeltat, aber mit besonderer Bedeutung. Es ist der erste tödliche Anschlag in Deutschland mit islamistischem Hintergrund. Und es sind Soldaten eines Partnerstaats betroffen. Dass die Bundesanwaltschaft in die Ermittlungen eingestiegen ist, dürfte ein klares Signal an die USA sein, wie ernst man diesen Fall nimmt.
Einen Tag nach Amtsantritt hat Verteidigungsminister de Maizière eine erste Personalentscheidung getroffen. Er trennt sich von Staatssekretär Otremba, der bisher für die Bundeswehrreform zuständig war. Ein Ministeriumssprecher sagte, Otremba solle in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Gründe gab er nicht an. De Maizière erklärte in seinem ersten Tagesbefehl an die Truppe, grundsätzlich wolle er an der Bundeswehrreform festhalten, entscheiden werde er aber erst nach einer gründlichen Prüfung. Bahnreisende wurden heute erneut auf eine Geduldsprobe gestellt. Ein Warnstreik der Lokführer sorgte am Vormittag bundesweit für Verspätungen und Zugausfälle. Daran beteiligten sich Lokführer der Deutschen Bahn und der 6 großen Privatbahnen. Die Gewerkschaft GDL will damit Druck machen im festgefahrenen Tarifkonflikt. Die GDL fordert einheitliche Löhne und Gehälter für alle Lokführer in Deutschland.
Die Warnstreiks bei den Lokführern gehen in die 3. Runde. Abermals trifft es Wochenendpendler, vor allem in Ballungszentren Köln und Frankfurt am Main. Auch in Leipzig legen Lokführer den Bahnverkehr lahm. Einige Fahrgäste reagieren gelassen, viele aber auch genervt.
Ich verstehe die Menschen natürlich, aber für mich persönlich ist es dramatisch, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie ich tatsächlich weiterkomme.
Es hat noch keiner verstanden, warum die überhaupt streiken.
Der Tarifpoker ist komplex. Die GDL will mehr Lohn und einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Lokführer. Ein neues Angebot der Bahn AG reicht der GDL aber nicht aus.
Der Streik heute ist die Antwort auf die Unverschämtheit des DB-Managements von vorgestern. Wir haben am 2. März ein sogenanntes Angebot bekommen. Das hat die Welt noch nie gesehen. Wir haben im Einkommen niedrigere Einkommensangebote als unsere Lokomotivführer heute mit Berufserfahrung schon verdienen.
Die GDL verbreite falsche Behauptungen, kritisiert die Bahn AG. Von einer Verweigerungsstrategie sprechen die Privatbahnen.
Unter den gegebenen Bedingungen, die wir heute vorfinden, werden wir nicht als 6 private Unternehmen mit der GDL weiterverhandeln.
Wir werden bestreikt, obwohl wir das vorlegen, was die GDL von uns und von anderen erwartet. Dazu fehlt uns jegliches Verständnis.
Verhärtete Fronten also. Am Montag will die Gewerkschaft das Ergebnis ihrer Urabstimmung verkünden. Arbeitskämpfe könnten dann ausgeweitet werden. Die GDL ließ heute bereits durchblicken, dass sie verstärkt Güterbahnen und Privatbahnen bestreiken will.
Die Bundesregierung will auf einem Spitzentreffen am Dienstag über die Absatzkrise beim neuen Kraftstoff E10 sprechen. An dem sogenannten Benzingipfel werden neben den Fachministern auch Vertreter der Mineralölwirtschaft, der Bioethanolbranche und Verbraucherverbände teilnehmen. Die Bundesregierung hält E10 für umweltverträglicher. Viele Autofahrer haben aber Sorge, dass ihre Fahrzeuge den Treibstoff mit höherem Ethanolgehalt nicht vertragen.
Streik an der Zapfsäule. Obwohl E10 5 Cent billiger ist als Super Plus, greifen die Autofahrer nicht zu. Aus Angst, der Biosprit könnte ihrem Fahrzeug schaden. Unverständlich, sagt die Regierung, sie will an der Beimischung von 10% Ethanol festhalten.
Die Akzeptanz muss erreicht werden. Wir haben ja keine Zwangsabnahme, sondern die Kunden müssen ja freiwillig kaufen. Wenn sie nicht überzeugt sind, dass es für ihr Fahrzeug das Richtige ist, dann kaufen sie es eben nicht. Genau die Situation haben wir. Deshalb ist es zentral ein Kommunikationsproblem.
Für die schlechte Kommunikation macht die Bundesregierung die Mineralölwirtschaft verantwortlich. Sie habe nicht ausreichend für E10 geworben. Die Branche kontert, die Regierung müsse den Autofahrern schon selbst sagen, warum sie den Biosprit einführen will. Der Benzingipfel soll es nun retten. Zu spät, sagt die Opposition.
Das ist wieder so ein Aktionismus. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Jetzt wird der Gipfel gemacht. De facto hat man viele gute Möglichkeiten ausgelassen, um das Problem zu lösen. Und jetzt steht man vor dem Desaster und versucht hektisch zu handeln.
Mit E10 in den Tanks will die Bundesregierung ihre Klimabilanz verbessern und beruft sich auf die EU. Doch die Einführung, so die Kritik aus Europa, sei miserabel vorbereitet worden.
Das zeigt, wie man das möglichst idiotisch machen kann. Das ist das Ergebnis einer Politik, die überstürzt, alles auf Klimapolitik sitzt und nicht darüber nachdenkt, was die Auswirkungen von Beschlüssen sind.
Auch die Umweltverbände sehen E10 kritisch. Im Moment scheint es mehr als fraglich, ob sich die Verbraucher noch vom neuen Kraftstoff überzeugen lassen.
Die Inspektoren des Internationalen Olympischen Komitees haben München bei der Bewerbung um die Winterspiele 2018 gute Arbeit bescheinigt. Das Gremium habe die große Begeisterung gespürt, sagte die Vorsitzende der Prüfungskommission Lindberg zum Abschluss des Besuchs. Ihr Bericht wird Anfang Mai veröffentlicht. Im Juli entscheidet dann das IOC, welche Stadt die Winterspiele 2018 ausrichten wird. Kandidaten sind auch Pyeongchang in Südkorea und Annecy in Frankreich.
Packmas, überall Großplakate und Fahnen in der bayerischen Landeshauptstadt. Nach den Sommerspielen 1972 will München zusammen mit Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden erneut das größte Sportereignis der Welt nach Bayern holen. Alle politischen Ebenen in Deutschland stehen hinter der Bewerbung. Das versicherte bei seiner ersten Amtshandlung der neue Bundesinnenminister Friedrich, in dessen Zuständigkeit auch der Sport fällt.
Wir können dem IOC eine verlässliche Partnerschaft Deutschlands, Bayerns, Münchens für dieses vielleicht Wintermärchen 2018 anbieten.
4 Tage lang haben sich die IOC-Inspektoren in ihren grünen Anoraks alles genau angesehen. In Garmisch-Partenkirchen, wo die Skirennen stattfinden sollen, genauso wie im Münchner Olympiapark, der für die Eissportwettbewerbe vorgesehen ist. Hat München besser abgeschnitten als die Mitbewerber aus Frankreich oder Südkorea? Die Kommission wich der Antwort aus, sprach ganz allgemein von einer starken Bewerbung und zollte dann doch noch ein besonderes Lob. Wir waren in Garmisch-Partenkirchen, wir waren im Olympiapark und wir haben dort wirklich Atmosphäre und Leidenschaft für die Olympischen Spiele gespürt. Das Münchner Bewerbungsteam am Ende müde, aber zufrieden. Die Chemie zwischen der Evaluierungskommission und dem Bewerbungsteam hat gestimmt. Geschafft hat es die Bewerbungsmannschaft damit noch lange nicht. Bis zur Entscheidung im Juli wird sie noch auf vielen internationalen Kongressen für München 2018 werben müssen.
Medaillenregen beim Auftakt der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in Paris. Mannschaftskapitän Ralf Bartels durfte sich über die Goldmedaille im Kugelstoßen freuen. Dabei stellte der 140-Kilo-Mann mit 21,16 Metern eine neue europäische Jahresbestleistung auf. Der 20-jährige deutsche Meister David Stoll wurde mit 20,75 Metern Zweiter. Zudem gewann Caroline Nitra die Goldmedaille über die 60 Meter Hürden. In einem Fotofinish siegte die Mannheimerin ganz knapp vor der Britin Tiffany Ofili.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 5. März.
Ein Skandinavientief lenkt von Norden kühlere Luft und Wolken ins Land, die auch ein paar Tropfen oder Flocken fallen lassen. Ab Sonntag übernimmt dann wieder ein Hoch die Wetterregie und sorgt verbreitet für Sonnenschein. In den Norden ziehen heute Nacht dichte Wolken, vereinzelt gibt's etwas Schneegriesel oder ein paar Regentropfen. In der Mitte und im Süden bleibt es meist klar, örtlich bildet sich Nebel. Wenn der verschwunden ist, zeigt sich morgen im Süden die Sonne, während sich die Wolken weiter Richtung Donau ausbreiten und dabei immer größere Lücken bekommen. Stellenweise fallen ein paar Tropfen oder Flocken. Auch von Norden lockern die Wolken im Tagesverlauf wieder auf. Schwacher, Richtung Norden mäßiger bis frischer Wind aus nördlichen Richtungen, in Küstennähe auch starke bis stürmische Böen. 0 Grad heute Nacht im Nordwesten, minus 6 am Alpenrand. Morgen Temperaturen von 3 Grad auf Rügen bis 12 Grad am Oberrhein. Am Sonntag spürbar kälter, dazu gibt's im Süden noch dichte Wolken, sonst abseits von Hochnebelfeldern oft sonnig. In der neuen Woche scheint erstmal verbreitet die Sonne und es wird wieder milder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.30 Uhr mit Karin Mioska. Darin Eskalation in Libyen, warum die USA sich nicht zum Eingreifen entschließen können. Außerdem Frankfurter Attentat, warum Anschläge von Einzeltätern schwer zu verhindern sind.